That Elevated Quickly, der Schindler-Podcast, der die Wahrheit über das Aufzugsunternehmen aufdeckt. Jeden Monat erzählen Schindler-Mitarbeitende von ihren Top- und Flop-Momenten, geben persönliche Einblicke hinter die Kulissen und vieles mehr. Ein Reality-Check von den Azubis bis zur Chefetage. Steig ein und erfahre, warum hier der Ort für deine Karriere ist.
Thomas,
Jan,
Schindler, That Elevated Quickly, unser Podcast. Wir sind in der 5. Etage.
Yes, 5. Etage mit Stargast.
Stargast. Und das erste Mal gibt es wirklich auch einen Grund, warum man uns hier auch als Videostream sehen kann. Denn heute geht Optik vor Sound.
Aber nicht vor Inhalt.
Nicht vor Inhalt. Inhalt ist immer first, aber wir freuen uns total, heute den geschätzten Kollegen Dennis Kilic bei uns zu Gast zu haben, der nicht nur einer der besten Vertriebler Deutschlands ist, sondern auch noch unfassbar gut aussieht. Dennis, herzlich willkommen.
Ja, Wahnsinn, Mensch, da ist ja fast ein Trommelwirbel schon angesagt.
Absolut, und du, ja. Alle unsere Hörerinnen und Hörer und besonders die, die den Video-Livestream jetzt auch verfolgen, fragen sich natürlich, gehört gutes Aussehen einfach mit zum Verkaufen?
Das stimmt, so sind wir auch mal eingestiegen, ja, finde ich super. Großartig, nein, ich glaube, um direkt loszulegen, ich glaube, sicheres Auftreten gehört dazu. Und sicheres Auftreten ist nicht immer mit Optik gepaart, aber ich glaube, es sind mehrere Komponenten, die hier zusammenführen, und ich freue mich, glaube ich, die im Laufe des Podcasts euch ein bisschen mitteilen zu können.
Nee, wunderbar, cool. Freuen wir uns sehr darüber. Aber ich muss es erwähnen, gute Kleidung gehört auch dazu?
Ja.
Lassen wir mal so stehen. Für alle von euch da draußen an den Empfangsgeräten, die Dennis noch nicht kennen, eine ganz kurze Vorstellung. Dennis, du bist 37 Jahre alt.
Exakt.
Du kommst, man hört es kaum, aus Stuttgart?
Ziemlich aus dem Ländle, genau.
Gebürtig?
Gebürtig aus dem Ländle tatsächlich, ja.
Du hast zwei Kinder?
Jawohl.
Und bist liiert?
Geschieden.
Geschieden,
tatsächlich,
okay.
Ja.
Und bist aber Schindler seit 11 Jahren treu.
Hier bin ich seit 11 Jahren liiert.
seit 11 Jahren dabei. Und du bist bei uns, du hast es selber beschrieben als, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, National Sales Manager.
Korrekt.
Was ist das?
Ja, es gibt ja den regionalen Sales Manager und dann gibt es den nationalen Sales Manager.
Der steht über den regionalen.
Der steht über den regionalen. Um es vielleicht ein Stück weit näher zu erklären. Wir haben ein regionaler Vertriebsleiter, wie wir ihn kennen. Der hat seine regionale Budgetverantwortung und ich habe quasi die Budgetverantwortung für alle Regionen zusammen.
Okay.
Was mich interessieren würde, wir hatten ja ein Vorgespräch mit dir. Hast du jemals was anderes gemacht in deinem Berufsleben als Verkaufen? Oder wie kamst du zum Vertrieb? Wie ist das entstanden?
Ja, das ist DNA, glaube ich, ein bisschen.
Okay.
Ja, also kann man sich nicht aussuchen.
Mhm.
Ich habe tatsächlich irgendwie in relativ jungen Alter habe ich festgestellt, dass ich alles, was ich besitze, nicht mehr haben möchte, quasi unter die Leute bringe. Ja.
Ja.
Der Hauptausschlaggrund war, möchte ich jetzt einfach nur einmal wirklich lobenswert erwähnen, das war tatsächlich meine Mutter, weil ich, so wie glaube ich jeder Junge irgendwie im Alter zwischen 15 und 20 dachte, dass er mal Profifußballer wird oder irgendeinem Profisport nachgeht, und dann immer durch eine Verletzung natürlich nicht konnte, ja, der Klassiker, hat meine Mutter tatsächlich meine Bewerbung geschrieben, zu meiner Ausbildung, und so bin ich dann tatsächlich offiziell in den Vertrieb mit, ich kann es gar nicht sagen, 17 Jahren, glaube ich, gerutscht.
Okay.
16 Jahren gerutscht. Und habe angefangen, Fotokameras zu verkaufen.
Mhm.
Ja, also klassisch über den Einzelhandel.
Okay. Und jetzt Aufzüge?
Ja, zwischendrin noch ein bisschen was anderes.
Okay, erzähl.
Ich habe sogar mal Pizza ausgetragen, um mein Studium zu finanzieren.
Okay.
Und habe dann für ein Unternehmen, um wirklich, also korrekterweise, mich einfach über Wasser zu halten in meiner Studienzeit, habe ich telefonische Kaltakquise betrieben. Mhm. Also ich habe Zeitungsartikel genommen damals und habe sie einfach abtelefoniert,
ja.
Und bin dann so quasi auch in das Unternehmen gerutscht, wo ich dann letztendlich wie so Raumautomationslösungen verkauft habe im Ausland und irgendwann wahrscheinlich per Schicksal dann 2014 in die Aufzugsbranche geraten. Ja.
Du hast jetzt schon erwähnt, Aufzüge, ich glaube Speicherkarten, Fotokameras,
ja.
Sorry, Fotokameras,
haben Speicherkarten.
Raumautomatisierung,
ja.
Kann ein guter Vertriebler alles verkaufen?
Das ist ja eins der typischen Vertriebsklischees, die es ja gibt.
Ja.
Ich sage jein. Mhm. Und ein Anwalt würde sagen, glaube ich, kommt drauf an.
Auf die Provision?
Ja, ja. Anstatt, dass du mir hilfst, kommt drauf an. Ja, wie groß ist der Aufwand? Ich glaube, die Emotionen und die Passion muss ein Stück weit dahinter stehen. Also man muss, glaube ich, schon ein Stück weit hinter dem Produkt stehen. Und man muss das Produkt verstehen oder die Dienstleistung, das Produkt verstehen und auch ein Stück weit, glaube ich, verinnerlichen. Dann bin ich der Meinung, wenn man dafür brennt, ist es, glaube ich, grundsätzlich egal, was du verkaufst. Aber so ein Stück weit Identifikation mit dem Produkt solltest du, glaube ich, schon ein Stück weit haben.
Ja, ja. Verstehe ich. Das heißt, du bist ein Aufzugsfan.
Das ist wie bei allen in der Aufzugsbranche. Wenn du einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Habe ich so festgestellt. Ja.
Dann steckst du hoffentlich nicht fest. Nein, man kann ja jedes Mal aussteigen. Genau. Aber ich könnte mir vorstellen, weil du die einen Fotoapparat erwähnt hast. Gibt es eigentlich noch Fotoapparate? Ja, schon. Ich denke
schon. Ja, vielleicht werden die wieder in.
Aufzüge sind ja ein wahnsinnig erklärungsbedürftiges Objekt. Also Aufzüge kauft man ja jetzt nicht irgendwie von der Stange, sondern da muss man ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, du kennst es besser, aber man muss schon sehr viel wissen. Man braucht technisches Know-how. Man muss den Leuten das erklären können. Wie tief muss man in der Technik, in der Mechanik drinne stecken, um einen Aufzug wirklich zu vertreiben?
Jetzt muss ich gewaltig aufpassen tatsächlich, wie ich antworte, ohne dass ich das, was wir seit Jahren erfolgreich betreiben, nicht irgendwie ein Stück weit irgendwie minder bewerte. Ja? Ich glaube aber, dass wir, wenn wir jetzt unser Unternehmen angucken, haben wir drei Sparten. Das ist einmal der Neubau, die Modernisierung und der Service. Und ich glaube, dass im Neubau es eher die Parameter sind, wie tatsächlich die Technik. Ja, also Parameter oder technische Parameter, vielleicht besser ausgedrückt, wie Schachtkopf, Schachttiefen, Schachtbreiten, Schachtmaßen, also allgemein die Schachtmaße, Förderhöhen und eventuell auch die ein oder andere Steuerungsoption, wie beispielsweise eine Penthouse-Steuerung oder sowas. Ja?
Ja.
Der Vorteil ist aber allerdings, dass wir im Neubau tatsächlich uns zu 85-95% mehr im Standardbereich befinden.
Okay.
Das heißt, hier sind wir eigentlich im Wohnungsbausektor unterwegs. Ja, und der Wohnungsbausektor hat jetzt nicht irgendwie super Tempos, die wir da einhalten müssen oder großartige Richtlinien, sondern wir haben ein paar Normen, ein paar Vorschriften, die uns vorgegeben werden. Aber grundsätzlich bewegt sich hier immer mehr und mehr wird hier standardisiert.
Okay.
Was interessiert einen Kunden? Also nimm mal an, ich bin jetzt jemand, der einen Aufzug kaufen möchte, ja? Und komm zu dir und sage, ich brauche hier für mein neues Gebäude, brauche ich irgendwie eine schöne Anlage, was kannst du mir anbieten? Was ist denn so der Punkt, der Kunden wirklich an dem Produktaufzug interessiert? Ist es dann irgendwie, dass der eine schöne Deko hat, dass der technisch irgendwas kann? Was ist es?
Ja, es ist unterschiedlich. Es ist tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, in welchem Wohnungsbausektor man sich befindet. Also ist man zum Beispiel im sozialen Wohnungsbau tätig, ja. Dann ist mehr oder weniger, glaube ich, einfach die Funktionalität dahinter einfach wichtig, wie Kabinenmaße und eher Ausstattungsrichtlinien oder Ausstattungsvorgaben, die nicht so empfindlich sind. Ja. Wenn ich aber allerdings irgendwo in dem Sektor unterwegs bin, wo ich für den Quadratmeter auch mal 9.000 bis 10.000 Euro verlange im Verkauf, ja, und den auch mal vermiete, dann ist es natürlich so, dass Optik einfach noch eine größere Rolle spielt, weil ja auch das Gesamtobjekt dann auch eine gewisse Optik und eine gewisse Wertigkeit mit sich bringt, ja. Zusammengefasst würde ich eigentlich mehr immer die Funktionalität in den Vordergrund stellen und tatsächlich die einfache und das weniger aufwendige Betreiben des Aufzuges.
Ja. Edelstahl gebürstet.
Der Klassiker. Ich sage eigentlich, was mein größter Fauxpas war, tatsächlich, im Verkauf. Ich möchte kurz nur einen ganz kurzen Einschnitt machen.
Ja.
Ich war bei einem Vergabegespräch 2016, 15, als ich noch offiziell Verkäufer war. Und ich hatte dann, und es passiert mir manchmal, dass ich mich in so einer Wohlfühloase dann tatsächlich manchmal vergesse. Okay, weil ich denke, so alles passt.
Ja.
Ich hatte vergessen, dass ich bei einem, ich sag jetzt mal, Geschirr- und Topfhersteller war, ja. Der hauptsächlich mit Edelstahl arbeitet.
Aha.
Als es dann um die Aufzugskabine ging, habe ich dann tatsächlich 12 Minuten lang einen Dialog gehalten, wieso sie nicht Edelstahl nehmen sollten. Okay. Und irgendwann hat die Einkaufsleiterin, ich weiß noch so eine, sie hat mir nur gesagt, Herr Killisch, wissen Sie eigentlich, dass Sie gerade hier, dass wir alles, was wir hier machen, mit Edelstahl machen? Okay. Und siehe da, ich habe den Auftrag nicht bekommen. Ja.
Aber es ist schon so, die meisten Aufzüge, die man jetzt auch so sieht, sind mit Edelstahl ausgekleidet, was ja wahrscheinlich auch gut und richtig ist, weil das einfach widerstandsfähiges Material ist und leicht zu reinigen und so weiter. Aber es gibt halt auch richtig schöne Aufzüge mit Glas und Marmor.
Ziemlich,
und,
ja.
Und, ziemlich. Und so. Und du verkaufst aber alles.
Wir verkaufen alles, würde ich sagen. Also wir sind da wie ein Chamäleon. Ja? Wir passen uns da an, so wie die Wünsche des Kunden sind. Und ich glaube, wichtig ist, und das ist das Schöne am Verkauf, einen Raum zu schaffen, wo man auch die Möglichkeit hat, diese verschiedenen Design- und Dekolinien tatsächlich präsentieren zu können. Ich finde, da fühlt sich, glaube ich, ein Verkäufer immer am wohlsten. Nicht, dass ihm vorgegeben wird, das und das und das und das und Low Budget und Preis und gut ist, ja.
Es ist eh total lustig, weil ist dir das eigentlich klar, ihr verkauft ja wirklich einen Raum. Ne?
Ja.
Also ihr verkauft, also das wäre sozusagen, als ob man ein Badezimmer oder ein Schlafzimmer verkauft. Ihr verkauft einen Raum, der in einem Gebäude fahren kann.
Absolut, ja.
Also ich bin mir irgendwie Raumausstatter so gesagt.
Das weißt du. Ich will kurz die Zuhörerinnen und Zuhörer auf ein kleines Spiel hinweisen, was wir in der Folge verpackt haben. Dass ihr könnt mitraten. Es geht darum, dass Dennis, unser Gast, hat Jan und mir ein Wort mitgegeben, was wir in dem ganzen Dialog, den wir hier zu, oder Trialog, wie heißt das, wenn man das zu dritt macht? Also in dem Gespräch. Was wir für unterbringen müssen. Und ihr könnt gerne mitraten, ob Jan und ich das, ob euch das auffällt, was Jan und ich hier unterbringen. Wir gegenseitig müssen aufpassen, ob wir merken, was hier für Wörter rumschwirren, die wir sonst wahrscheinlich nicht so benutzen. Also hört gut zu. Ich würde gerne nochmal drauf gehen auf das Thema Sales, aber auch Sales-Trainings. Ich habe damals Sales-Onboardings für neue Verkäufer und Verkäuferinnen organisiert und ich habe mich immer gefragt, was nimmt ein Sales-Mensch aus so einem Training mit? Und die Frage führt dahin zu dem ganzen Thema Nein, ein Nein zu bekommen. Also zu sagen, nee, will ich jetzt nicht mehr. Wie geht man damit um? Weil ich hatte mal die mehr oder weniger ernst gemeinte Formulierung, Nein bedeutet noch eine Information notwendig. Ganz, ganz holprig. Also wie stehst du zu so Slogans, Sales-Trainings? Was hast du an einem Sales-Training am meisten mitgenommen in deiner Karriere?
Ja, dieses Nein ist ja wie so, es gibt keinen Rabatt. Rabatt ist eine Stadt in Marokko und sowas. Ja. Es gibt ja so einen Haufen Sales-Weisheiten, nenne ich es jetzt mal. Ja. Also grundsätzlich glaube ich, ein Nein ist okay manchmal. Mhm. Ja. Wie im Alltagsleben auch. Manchmal ist es einfach ein Nein. Ja. Wichtiger ist, glaube ich, eher aus diesem Nein tatsächlich Schlüsse zu ziehen, was dieses Nein tatsächlich bedeutet. Mhm. Damit man daraus lernt und bei der nächsten Möglichkeit beim gleichen Kunden natürlich wünschenswerterweise dieses Nein analysiert und besser macht. Okay, und jetzt ist die Frage, was mache ich besser? Was war das Nein? War das Nein tatsächlich eine persönliche Sache? Okay, ja. es gibt manchmal einfach, ihr kennt es auch, ihr seid in einem Raum, ihr lernt jemanden Neues kennen und irgendwie könnt ihr den nicht leiden. Aus welchen Gründen auch immer, aber es funktioniert einfach nicht, obwohl der Mensch nichts macht. Mhm. Manchmal kann es einfach eine persönliche Ebene sein. Manchmal ist es aber auch dann tatsächlich einfach eine sachspezifische Ebene, ja, wie Leistung, Preis, Maße oder vielleicht auch die Optik, ja. Und Nein ist okay, ab und zu.
Ich sage ja die Optik, nein.
Ja.
aber
Preis und Optik, da waren wir schon, ja.
Genau,
ja.
Du nimmst das nicht persönlich, also das Nein.
Auf gar keinen Fall. Weil das Nein ist ja, und das ist ja so diese Differenzierung, die wir meiner Meinung nach in unserem Job machen müssen. Ja? Also viele sehen ja immer diesen Sales-Bereich immer so, Verkäufer, ja. Mhm. Ja, aber wenn du irgendwie 10 Neins bekommst am Tag, ja, ist ein Verkäufer eher so getrimmt, dass er sich über ein Jahr freut.
Ja.
Okay? Und dieses Nein ist eigentlich immer so, ich weiß nicht, vielleicht spreche ich da im Namen aller Verkäufer oder vielleicht auch nicht, aber ich bin immer nach einem Verkaufsgespräch rausgegangen und in dem Moment, als ich mich ins Auto gesetzt habe, habe ich immer dieses Verkaufsgespräch nochmal für mich Revue passieren lassen. Mhm. Dann habe ich immer gedacht, was habe ich besser gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht und das habe ich dann tatsächlich versucht beim nächsten Mal umzusetzen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht irgendwie vorpreschen, aber auf meinem LinkedIn-Status steht Lifelong Student of the Game.
Okay.
Okay, das heißt so viel wie man lernt nie aus.
Okay.
Das ganze Leben ist ein Spiel.
sag mal, Dennis, hattest du mal einen Leistenbruch?
Tatsächlich.
Das ist das Wort, was Jan unterbringen musste. Das ist aber... Jan, das ist das Wort, was du nicht sagen darfst, oder? Ja, ja. Was ich merke, was mir auffallen muss.
Nein, du, ich wollte einfach mal kurz auf die Krankengeschichte. Ach, okay. Das war jetzt eher so ein psychologisches Moment.
Ich wollte, wie wenn ich hier Herzkatheter ambivalent, was weiß ich für Wörter
benutze. Dein Wort.
Was denn?
Herzkatheter.
Ja. Ich finde auch die Überleitung sensationell.
Oh, ja, aber okay.
Von dem Nein, sorry, Leistenburg und Herzkatheter.
Okay, das Spiel ist gefloppt. Okay.
Das Spiel ist gefloppt, ich habe aber verloren, gebe ich zu, war jetzt nicht ganz so gut. Ich wollte aber von dem Leistenbruch, um da vielleicht mal wegzukommen, zu der Frage, wie viel von dem, was du tust, wenn du mit einem Kunden zusammen bist, wie viel davon ist etwas, was man vorher quasi sich antrainieren kann, also das, was Thomas auch meinte, was sind Kompetenzen, die erwerben kann, und was ist deiner Meinung nach, sind auch Dinge, die man einfach mitbringen muss, also die man hat?
Ich würde es versuchen, das ein bisschen bisschen zusammenzufassen vielleicht, ja, weil es gibt ja verschiedene Typen oder verschiedene Typcharaktere im Vertrieb. Es gibt so diesen einen, der fährt extra eine Stunde früher los, dass er eine Dreiviertelstunde früher da ist, um sich dann auf den Termin vorzubereiten, um dann quasi sein Protokoll runterzugehen. Mhm. Ja? Dann gibt es diesen Verkäufer, der 5 Minuten davor kommt. Und dann gibt es diesen Verkäufer, der ich war der 5 Minuten zu spät kam. Mhm. Auf was möchte ich hinaus? Mhm. Ich möchte darauf hinaus, dass ich glaube, es nicht immer wichtig ist, was auf diesem Stück Papier draufsteht. Ja? Also du musst, glaube ich, einen gewissen Rahmen musst du mitbringen, weil sonst sitzt du nicht am Tisch. Meiner Meinung nach ist die entscheidende Komponente die, dass du versuchst, eine zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen mit dem Kunden. Und am besten natürlich nicht erst dann beim Vergabegespräch, sondern eigentlich schon, bevor vielleicht dieses Angebot überhaupt mal bei dir ist. Ja? Also sprich in dieser Vorplanungsphase. Und natürlich ist es so, dass du aus jedem Gespräch rausgehst. Und aus jeder Lebenserfahrung, die du irgendwie erlebt hast, weil ich sag mal, ein Vergabegespräch von Mensch zu Mensch ist ja nichts anderes wie, ich habe zu Hause sehr, sehr viele Vergabegespräche, zum Beispiel, okay, und auch sehr, sehr viele Akquise-Gespräche, ja, immer wieder, weil ich muss immer wieder das Rad neu erfinden, ja, und jegliche Erfahrung, die du irgendwie mit Menschen mitnimmst für dich, ist meiner Meinung nach die Komponente, die es dann im persönlichen Gespräch auch mit dem Kunden ausmacht, dich auch in diese verschiedenen Situationen, in diese verschiedenen Charaktertypen auch hineinversetzen zu können. Es ist so ein Mix aus Technik, die da sein muss. Wir sind im Maschinenbausektor, natürlich. Mit Schall und Rauch funktioniert es nicht. Aber ich glaube auch ein Stück weit Erfahrung. Und ein Stück weit auch Learning, glaube ich, daraus. Also wenn ich den perfekten Cocktail mixen würde, glaube ich, würde ich ihn so zusammensetzen, ja.
Könntest du vielleicht weil es hören wahrscheinlich auch Menschen dazu, die sich für den Sales-Job interessieren. Egal, ob das jetzt ein junges Talent ist, was in den Vertrieb möchte oder bereits schon da tätig ist. Wenn jetzt mal angenommen, du führst ein Vorstellungsgespräch zu einer Vertriebsposition bei uns. Was sind so die Punkte, auf die du am meisten achtest, wovon du dich überzeugen lässt, dass das gut zu Schindler passt? Vielleicht kannst du auch dieses Match machen, was passt gut zu Schindler und welche Persönlichkeit oder worauf achtest du?
Ja, also ich fange mit dem Leichteren an und das wäre, worauf achte ich? Mhm. Weil was passt gut zu Schindler, hat, glaube ich, viele, viele verschiedene Facetten, ja. Auf was achte ich? Also ich habe immer eine, mich interessiert mehr der Mensch. Also mich interessiert eher die Vita. Was hat er gemacht? Warum möchte er das nicht mehr machen? Ja, es hat ja immer einen Grund. Warum möchte ich das nicht machen? Und warum möchte ich das bei dir machen oder bei uns machen? Mhm. Das geht so vielleicht 7-8 Minuten. Okay, das ist Intro und dann höre ich so ein bisschen was raus. Was mich viel, viel mehr interessiert ist, was macht er eigentlich? Und das ist natürlich auch ein Stück weit immer kombiniert mit einer gewissen Diskretion natürlich. Ja, aber was macht dieser Mensch eigentlich nach 17 Uhr oder nach 18 Uhr? Mhm. Okay. Ist er viel mit Freunden unterwegs? Hat er irgendwelche Hobbys, wo er irgendwie im Team arbeitet? Ja? Kocht er gerne? Geht er gerne auf Reisen? Mhm. Ich möchte nämlich dahinter hören, oder zum Beispiel in seiner Arbeit, in der er ist, ist er noch gut mit seinen Kollegen? Hat er noch Kontakt zu der Vorstelle mit diesen Kollegen? Ja, das sind mehr oder weniger so, ich möchte mal sagen, fast weiche Komponenten, okay? Mhm. Die weg von Studium, und zack, 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 sondern ich möchte diese weichen Komponenten einfach für mich herausfinden, weil darüber finde ich meiner Meinung nach das meiste über diesen Menschen raus, um zu kombinieren mit den Schindler-Voraussetzungen, die wir haben. Okay? Kann ich so einen Typen tatsächlich auf die Vertriebsmannschaft, auf die Backoffice-Mannschaft oder auf die Product Line oder egal was, tatsächlich so loslassen, ohne dass er mir Schaden zufügt. Und die Perfektion ist, nicht Schaden zuzufügen, sondern hilft er mir voranzukommen. Mhm. Okay? Und da ist manchmal der Mensch nicht ganz, also nicht das, was er macht und nicht das, was er gelernt hat, sondern dass manchmal der Mensch in einem homogenen Team, glaube ich, das entscheidende Puzzleteil.
Okay. Das ist, glaube ich, beim HR in deinem Bereich, Thomas, ähnlich, oder?
Also, ja. Ich finde, das hat Dennis in unserem Vorgespräch sehr schön gesagt, fand ich, wir alle verkaufen ja jeden Tag Dinge, die wir gar nicht mitbekommen. Ob das jetzt eine Präsentation ist, womit wir überzeugen wollen, ob das im Recruiting ist ja auch fast Sales. Du musst Leute davon überzeugen, dass wir ein interessanter Arbeitgeber sind.
Marketing natürlich auch.
Ja. Also das fand ich sehr interessant. So, das war mir gar nicht so bewusst, bis Dennis das gesagt hat, dass wir alle irgendwie den ganzen Tag uns irgendein Produkt verkaufen.
Ja. Absolut. Und wir sind ja hier auch ein Transparent-Podcast und wir haben genau das, Dennis, was du uns gerade auch gesagt hast, auch wirklich beherzigt. Und darum haben wir uns in Vorbereitung auf dieses Gespräch einmal auch dein LinkedIn-Profil angeguckt, weil wir haben gesagt, wir können nicht irgendwie jemanden einladen, wir wissen gar nicht so richtig, wo der herkommt, was der so erzählt und so. Das ist uns alles zu risikoreich. Gucken wir uns mal ein bisschen an, lernen wir uns mal den Dennis kennen, was das so für ein Typ ist, was der nach 18 Uhr macht, ob der gerne kocht. Und dann sind wir auf LinkedIn gegangen und dann waren wir echt erstaunt.
Jetzt habe ich Angst, was habe ich denn da drin stehen? Ja.
Da steht relativ wenig drin, so über dich jetzt persönlich. Wie benutzt du LinkedIn? Brauchst du das für deinen Job?
Ich glaube, es ist einfach eine Plattform, in der man einfach ein Stück weit auch auf Informationen stoßen kann und auch Informationen verteilen kann. Mhm. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin 37, haben wir ja vorhin gesagt, ich habe kein Instagram, ich habe kein Facebook, ich habe kein TikTok.
TikTok bist du wahrscheinlich.
Nein,
Generation nicht. TikTok.
Nein. ich bin da einfach nicht so interessiert tatsächlich in diesen Themen. Und WhatsApp ist so das höchste der Gefühle. Ja? Also ich weiß auch nicht, wenn die Menschen in der Werbepause, in der Werbeunterbrechung an ihr Handy gehen, was sie damit so machen können, weil ich habe irgendwie nur sachbezogene Apps gefühlt auf meinem Handy und 20 T-Rex-Apps von meinem Sohn. Ja? ich habe es für mich aber entdeckt. Und ich habe es für mich entdeckt, weil ich tatsächlich einen Mehrwert sehe, einfach um in Kontakt zu bleiben mit Menschen. Und früher im Vertrieb war das so, dass wenn du zu einem Vergabe, Produktpräsentation, egal wo du hingehst, hast du diese klassischen Visitenkarten hinterlegt. Yeah. Ja? Also die Visitenkarten sind gestorben. Yeah. Okay, so du guckst dann nach einem Teams-Call oder was weiß ich, guckst du, hey, ist der oder diejenige auf LinkedIn? Dann vernetzt du dich und tatsächlich über diese Möglichkeit von Beiträgen kannst du immer wieder im Kontakt bleiben. Ja, und ich habe zig Kontakte, wo ich dann einfach mal über LinkedIn anschreibe und Mensch, wollen wir uns mal nicht mal wieder treffen und Mensch, cooles Projekt und ich wäre da mal wieder in Bremen, ja. Und der Mensch agiert tatsächlich auf dieser Plattform einfacher und unkonventioneller und undiskreter jetzt nicht ganz, aber eine E-Mail hat ja immer eine gewisse Form. Okay, ein Anruf hat ja immer eine gewisse Form. Mhm. Und hier kannst du einfach in Kontakt bleiben. Und ich würde mir wünschen, dass tatsächlich irgendwie in 25, 26 als Digital Native ein Stück weit anzugehen, ja.
Wir als Digital Natives haben uns auch mal das LinkedIn-Profil ausgedruckt. Wir haben gesagt, wir sind ein Service-Podcast. Transparent-Podcast.
Ganz neu.
Service-Podcast.
Ab der fünften Etage.
Man muss ja auch mal ein bisschen. Service. Wir müssen es ja auch weiterentwickeln.
Natürlich.
Dennis ist der perfekte Gast, um einen Service anzubieten. Und wir wollten dir gerne anbieten. Dennis, erstmal wollen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, check mal das Profil von Dennis Kilic auf LinkedIn aus. Wie sieht das heute aus und wie sieht es in einem Monat aus? Weil Jan und ich haben uns was überlegt. Was würden wir gern tun?
Wir führen jetzt eine neue Rubrik ein, die heißt Pimp Your Profile. Und Thomas kennt sich natürlich als Recruiter extrem gut aus. Was muss in so einem Profil drin stehen, damit du attraktiv wirst für einen Arbeitgeber? Und ich komme aus der Marketing-Schiene. Für mich gehört Verkauf auch mit dazu. Und ich würde auch ein bisschen gucken, was könnten wir noch so reinschreiben, was vielleicht für den einen oder anderen ganz spannend sein könnte. Auch zum Thema Sales, denn wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Sales laufen auch bei den Aufzügen schon jetzt ein Stück weit auch online, ist das richtig?
Ja. Es dreht sich alles, ja.
Und wir würden dir ein Angebot machen, Dennis.
Ja.
Wir würden sagen, wenn du sagst, das ist für dich in Ordnung, wir würden einfach mal dein Profil pimpen gucken, was unserer Meinung nach noch gut reinpassen würde.
Ja.
Und dann können wir einfach mal schauen, ob es danach besser
okay. Die Frage besser genau, ob es besser läuft, ja. Ob du irgendwie, keine Ahnung, zu viel Anfragen bekommst vielleicht.
Ja, dann auch. Machen wir es wieder schlecht.
Aber wir versuchen mal, wir geben mal unser Bestes. Eine Sache würde ich dir empfehlen. Du hast ja von Projekten gesprochen und wärst du offen dafür, dass du den Fokusbereich bei LinkedIn so stärker nutzt, um dich zu bewerben, Projekte zu bewerben. Das ist ein vielleicht für unsere Zuhörer interessant.
Dich zu bewerben ist auch interessant.
Dich zu bewerben, ja. Um noch mehr Kunden natürlich für uns zu gewinnen. Fokusbereich bedeutet, es verschwindet nicht in der Timeline. Also wenn du Montag was postest, ist es ja oft nächsten Montag nicht mehr relevant. Wir können mit dir zusammen, würden wir gerne in die Richtung gehen, was würdest du gerne herausstellen, was sollte permanent über dich dort platziert sein. Also nur als kleine Anregung, da würden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen auf dich zukommen, um okay. Das mal zu pimpen. Oder sagst du, boah, geh mir weg.
Nee, ich bin da offen. Ich würde okay. Aber tatsächlich eine Bedingung stellen.
Okay.
Ich gebe dir einfach mein Passwort.
Okay.
Und okay. Personal Branding. Mal, ja, und tob dich mal aus. Und was für dich neu wird, ist, es wird jemand antworten auf deine Nachrichten.
Okay, probiere ich aus. Ist ein Deal.
Alles klar.
Handschlag drauf. Okay, pimp your LinkedIn. Wir bleiben dran.
Ja, genau.
Cool, okay.
Wir gucken uns das mal an. Spaß beiseite. Es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, Aufzüge zumindest online zu konfigurieren. Ja, also noch, ich glaube, man kann die nicht kaufen, aber jeder, der einen Aufzug kaufen möchte, kann auf die Schindler-Website gehen und kann dort eingeben, was habe ich für ein Gebäude, wie viel Stockwerke, wie viele Türen, welche Größe und so weiter und kann sich dann quasi auch online so einen Aufzug zusammenschrauben, ja. Sag ich mal.
Gut erkannt, ja. Okay, ich formuliere die Frage. Ja,
du formulierst die Frage,
die du jetzt angestellt hast. Das heißt, wird das ganze, der ganze digitale Vertrieb wahrscheinlich ja. mehr relevant, korrekt?
Nein, ich wollte eigentlich okay. wissen, machst du dir Sorge um deinen Arbeitsplatz?
ja, nein. Ich finde das eine super Möglichkeit tatsächlich. Ich möchte jetzt keinen, also nicht irgendwie einen Vergleich mit der Automobilindustrie wieder irgendwie herstellen. Ja, das ist mir in den letzten Jahren sehr, sehr oft passiert. Aber ich meine, ganz ehrlich, wie oft verbringen wir Zeit vor dem Handy tatsächlich, ja? Und ich kann mir vorstellen, wenn so ein Architekt, ein Generalunternehmer, Bauunternehmer, der ist ja immer in seinem Projekt. Und wenn er dann die Möglichkeit hat, das tatsächlich dann auch in so einer freien Minute vielleicht einfach mal anders, anstatt mit einem Leistungsverzeichnis und zig Daten, einfach mal anders konfigurieren zu können, finde ich an sich eine ziemlich innovative Sache. Und ich persönlich würde mir wünschen, und das wäre so ein bisschen meine Challenge für 25, 26, tatsächlich weg aus diesen alten Mustern zu gehen.
Ja.
Ich bin schon froh, dass wir überhaupt in diese alte Muster erstmal gekommen sind, weil das schon ein Umdenken im Vertrieb war, mal wieder rauszugehen, ja, mal wieder okay. so tatsächliche Pionierarbeit zu leisten. Da würde ich, glaube ich, einen Haken drunter setzen und sagen, hey, haben wir irgendwie erfolgreich geschafft in den letzten 2,5 Jahren. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass das nicht ausreicht. Weil jetzt müssen wir das ganze Thema, ich meine, ihr kriegt das alles mit, Customer Experience, KI und alles, was im Raum ist. Und da, glaube ich, müssen wir aktiver werden, müssen wir auch interessierter vor allem werden. Ja? Und wir müssen auch ein Stück weit offener werden, glaube ich, auch mal was auszuprobieren, auch mal einen neuen Weg zu gehen. Und auch wenn der heißt in 8 Wochen oder in 10 Wochen, er war nicht richtig, aber wir haben ihn versucht einfach, ja. Und da ist dieser digitale Vertriebskanal oder alles, was, oder ich nenne es Vertrieb 2.0, ja, oder Digitalisierung im Vertrieb, ist, glaube ich, tatsächlich die Königsdisziplin jetzt, ja.
Vielleicht nochmal zurück. Ich wollte mal eine Erfahrung mit dir teilen und mal schauen, ob das bei Vertrieblern verbreitet ist oder nicht. Mir hat mal eine Vertrieblerin in der Vergangenheit gesagt, bevor sie zum Kunden geht, sitzt sie im Auto für 3 bis 4 Minuten und motiviert sich nochmal mit einem Song, den sie hört. Okay. Der Song ist von J-Rock und heißt Win. Es ist wirklich harter Hip-Hop und ich habe mir natürlich vorgestellt, wie sie so im Auto sitzt, dann geht sie zum Kunden und hat einfach gar nicht mehr den Gedanken, dass das nicht gut laufen könnte. Ist das so ein Mythos oder so ein Klischee, dass man sagt, man pumpt sich nochmal auf, um wirklich abzuliefern, oder kannst du das entkräften oder bestätigen? Wie machst du das?
Also nein.
Schade.
Ja. Ich kenne das aus Filmen.
Ja, ich auch.
Ich meine, der Weg ist das Ziel, okay? Das sind jetzt solche wieder Vertriebsfloskeln, okay? Deswegen, wir sind ein bisschen da, um auch so ein paar Klischees zu bedienen, ja? Was meine ich damit? Wenn sie ihren Weg erkannt hat, okay, und sie damit irgendwie erfolgreich läuft, weil das ist ja an sich nur im Unterbewusstsein Mindset anregen, okay?
Das ist jetzt aus Karate Kid, oder?
Cobra Kai, die Fortsetzung. Nein, glaube ich tatsächlich, das stimmt jetzt, wo du sagst, es geht tatsächlich, jeder muss so sein Mittel finden.
Okay.
Und ich mache dir noch ein Beispiel. Also am Anfang meiner Karriere, also im Verkauf, habe ich versucht, also ich habe meinen eigenen Weg noch nicht gefunden gehabt, okay?
Okay.
Sondern ich habe tatsächlich von jedem, habe ich irgendwie was kopiert. Mhm. Und manchmal war ich dann auch irgendwie jemand anderes, okay? Weil ich dann irgendwie so, ich dachte mir so, Mensch, der macht das gut, genauso wie der möchte ich sein. Mhm. Mensch, der macht das gut, genauso wie der möchte ich jetzt sein. Oder wie sie, ja, es ist egal. Weil ich keine Erfahrung hatte. Mhm. Und irgendwann nach 5 Jahren, nach 3 Jahren, nach 6 Jahren, ja, finde ich so also meine eigenen Skills, ja. Ich finde so mein eigenes persönliches Ich, wie ich verkaufe. Ja. Und ich habe immer festgestellt, wenn ich mich verstelle, merkt der Gegenüber das, dass ich nicht bin. Okay, also ich versuche immer authentisch zu bleiben. Übrigens genauso wie heute, ja, versuche ich immer sehr authentisch zu bleiben. Und wenn sie ihren Weg so findet, ja, super. Ich habe zum Beispiel 3 Jahre lang immer die gleiche Krawatte getragen. Damals hat man noch Krawatten getragen.
Eine Glücksklawatte.
Ich habe sie auch nicht gewaschen.
Okay.
Und deswegen sage ich, coole Sache, wenn sie ihren Weg so findet, finde ich super.
Ja.
Ich bin über jeden Menschen froh, der irgendwie eine Motivation für sich findet, um zum Erfolg zu kommen.
Okay. Kannst du das authentisch vielleicht noch so, kannst du vielleicht noch was so drehen in Richtung, was bedeutet das für dich? Was ist dein Erfolgsrezept? Du pumpst dich anscheinend nicht mit dem Hip-Hop-Song auf, aber hast du irgendwie wie gehst du da ran an so ein Thema?
Also ich habe eine ganz einfache Taktik, ich fahre tatsächlich runter.
Okay.
Okay, und ich bin 37, werde nächsten Monat 38 und irgendwann beschäftigst du dich ja mit verschiedenen Sachen.
Ja.
Und ich habe mich tatsächlich mit Atemtechniken ein Stück weit befasst. Ja. Und diese Atemtechnik führt dazu bei mir, dass ich einfach den Puls ein Stück weit runterfahren kann. Und ich habe festgestellt, wenn der Puls bei mir unten ist und ich aufgepusht bin, dann bin ich ein bisschen klarer im Kopf, ja, und kann dann eher mit einem niedrigen Puls in das Gespräch gehen.
Okay, also andersrum.
Um dann quasi klar zu sein, ja, weil ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, ich habe mich auch aufgepusht, ja, indem ich dachte, Mensch, heute mache ich einen Deal, heute schaffe ich das und was man so alles macht, ja. Und das war tatsächlich eher negativ und ich habe für mich als Learning mit rausgenommen, ich fahre einen anderen Weg.
Hm.
Ja. Aber da muss jeder seinen Weg finden, glaube ich einfach.
Ist auch besser, da vermeidet man Leistenbruch oder Herzkatheter, wenn man...
Absolut, also vor allem manchmal noch beides.
Beides zusammen. Worst-Case-Szenario. Worst Case, ja. Nee, das ist gut. Ich glaube auch, das ist der richtige Weg. Ich könnte mir auch vorstellen, ganz ehrlich, wenn man sich erst so hochpushen muss und so motivieren muss, vielleicht ist das dann einfach auch der falsche Job. Ich meine, ganz ehrlich, stell dir doch mal vor, also ich meine, irgendwie, also kann ich mir zumindest so vorstellen, wenn einem Vertrieb Spaß macht, dann hat man ja auch Lust darauf, irgendwie auf so einen Kundentermin. Muss ich davor nicht irgendwie 10-mal vorm Spiegel stellen und irgendwelche.
Aber gut, du kennst dich. Ich sehe dich manchmal heimlich Liegestütze machen.
Vor dem
Podcast. Bevor du ins Job gehst.
Genau, so mache ich das. Ja.
Das stimmt aber.
Das stimmt. Ja.
Okay.
Ja. Ja. Ist mir jetzt unangenehm.
Ich wollte, eine Frage hat mich interessiert. Du hast gesagt, als du auch gesagt hast, was macht ein Mensch nach seiner Arbeit und privat und so weiter. Das sagt auch für dich viel aus über, ob das in Richtung Vertrieb gehen kann. Persönlich würde mich interessieren, kannst du gut allein sein, wenn du so viel mit Menschen zu tun hast, mit Familie? Klar fährst du von A nach B, das wirst du wahrscheinlich selten mit oder ab und zu mal alleine machen. Aber wie ist, also würde mich einfach persönlich interessieren.
Das muss man lernen. Also allein sein muss man lernen. Das ist nicht, wenn du immer permanent unterwegs bist. Und ich war immer so ein Mensch, der auch privat irgendwie nie hatte allein sein können. Okay, das war immer so ein, ich war immer 2 Stunden, okay, jetzt muss ich was machen.
Okay.
Ja? Ich habe das aber gelernt, tatsächlich. Und mittlerweile ist es so, dass ich das unfassbar schätze, auch mal einen Abend für mich allein zu haben oder auch mal 3 Stunden für mich alleine zu haben. Ja, weil das ist genau wieder das, was ich vorhin erwähnt habe, dass du zur Ruhe kommst. Ja, und wenn du permanent getrieben bist, ja, dann triffst du keine objektive Entscheidung mehr in deinem Leben. Egal, ob sie privat oder geschäftlich ist. Okay. Weil du triffst sie situativ nicht bedacht. Mhm. Und ab und zu ist es auch in Ordnung und ab und zu geht es auch auf, ja. Aber ab und zu ist es wichtiger, weil ihr kennt das alle so ein Stück weit aus eurem privaten Leben, ja. Deswegen, ich mache immer den Vergleich zwischen Privat und Beruf. Ja. Manchmal ist es besser, nicht sofort zuzuschnappen, okay. Und man schnappt sehr gerne im Alltag. Weil ich habe festgestellt, wenn du eine Nacht drüber schläfst und wenn du vielleicht auch mal alleine bist, denkst du am nächsten Tag nicht mehr so, wie du am Vortag gedacht hast. So, wenn du am nächsten Tag genauso denkst noch, okay? Ja. Dann schlaf vielleicht nochmal eine Nacht drüber, okay? Und wenn du dann dir sicher bist, dass es so ist, dann schnappe, triff die Entscheidung, whatever, okay? Und das ist so eins meiner größten Learnings, auch im Alleinsein tatsächlich, nochmal drüber nachzudenken, so, okay, empfinde ich das tatsächlich 6 Stunden später, 3 Stunden später oder am nächsten Tag immer noch so, wie es emotional, yeah. Und wir Verkäufer sind alle sehr emotional, ja, denke ich immer noch so, und das ist etwas, was ich mir beibringen müssen.
Okay, absolut spannend. Hätte ich nicht gedacht, Vertrieb hat mehr mit Philosophie zu tun.
Ja. zumindest Küchenphilosophie.
Zumindest mit Lebensweisheit, ja. Als man das eigentlich annimmt. Ja. Apropos Lebensweisheit, ja. Wenn du 3 Dinge nennen müsstest, ja. Die du in deinem Job einfach nicht mehr hören kannst,
ja.
Ja, welche wären das?
Ich habe eine einzige Sache, ja. Die kann ich absolut nicht hören. Und das ist... ich kann dieses Thema, Kaltakquise funktioniert nicht, schaffe ich nicht. Okay. Ich schaffe das nicht, weil ich sage Kaltakquise, Akquise. Und wir haben das ganze Gespräch auch ein Stück weit so geleitet, das ganze Leben ist irgendwie gefühlt eine Akquise. Ja? Glaube ich, dass wir mehr damit beschäftigt sind, Argumente zu finden, wie etwas nicht funktioniert, anstatt Argumente zu finden, wie etwas funktioniert. Okay? Du findest immer 10 Sachen, warum nicht? Und meine Philosophie ist, finde eine Sache, warum. Und Akquise begleitet mich mein Leben lang. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich an den Tankstellen, kennt ihr alle, ja? Du tankst, okay, mittlerweile tankst du weniger, weil wir natürlich ein Stück weit elektrifiziert sind, ja? Aber dann hast du jedes Mal dieses Upselling da vorne. Okay, ja, willst du noch irgendwie so 2 Duplos mitnehmen?
Ja,
willst du
noch Tricks?
Oder hey, wir haben irgendwie noch so 2 Brezeln, okay. So. Selbst dort ist man sich nicht zu schade, eine Frage zu stellen, okay? Und ich habe festgestellt im Sales und jetzt nicht auf unseren Unternehmen bezogen, nicht nur auf unser Unternehmen bezogen, ja, nimm doch die Entscheidung dem Kunden nicht ab. Also nimm doch das Nein nicht ab, du weißt es doch nicht, okay? Und ruf doch den Kunden einfach an und hol dir das Nein, von mir aus, ja? Aber nimm die Entscheidung dem Kunden nicht ab. Und das ist etwas, was mich tatsächlich jetzt mittlerweile 18 Jahre, 19 Jahre, egal in welchem Job, immer wieder beschäftigt.
Ja, interessant. Ich habe noch eine Frage. Du bist jetzt seit 11 Jahren, glaube ich, im Unternehmen.
Ja.
Kannst du vielleicht, also in die Richtung, du hast jetzt die Schindler-Kultur kennengelernt. Du weißt, was für Menschen hier arbeiten. Kannst du vielleicht ein Erlebnis mit uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern aus deinem Vertriebsleben teilen, was die Kultur widerspiegelt? Also wo hast du gemerkt, das ist Schindler, das war ein Erlebnis, wo ich sage, das hat mir gezeigt, dass ich beim richtigen Arbeitgeber bin.
Als ich in der Bewerbungsphase damals war, 2013, wurden mir sehr, sehr viele Unternehmenswerte dargestellt, okay? Das ist so, da wird ja sehr, sehr viel Eigenwerbung gemacht, okay? Und das ist immer so, egal wo du bist, ist ja auch ein Stück Vertrieb tatsächlich, was man da macht, ja? Also selbst gerade in dem Bereich, wo du bist, ja auch. Und man macht ja Werbung für das Unternehmen, um jemanden zu akquirieren, der zu dir kommen soll. Integrität, familiäres Verhältnis, kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, okay? Ja. Das sind alles Sachen,
Kann alles jeder sagen.
So. Aber ich habe hier tatsächlich festgestellt, und das ist auch der Grund, warum ich seit 11 Jahren hier bin, das ist ja nicht immer nur eine Einbahnstraße, ja? Das ist alles tatsächlich, das wird auch gelebt. Also diese Werte und auch diese Vorstellungen, die werden einfach so gelebt, dass du sie auch einfach in deinem täglichen Doing, wie zum Beispiel Vertrauen, Rückendeckung, wenn du auch mal vielleicht einen Fehler gemacht hast, nicht sofort gleich eins hinter die Löffel kriegst oder sowas, ja. Das sind einfach Werte, die mir damals angeteasert worden sind, versprochen worden sind, die ich mittlerweile nach 11 Jahren immer noch sagen kann, Mensch, es ist echt so, ja, und egal wie sehr wir auch manchmal wechseln und wie wir auch mal den Kurs wechseln und wie sehr wir auch manchmal getrieben sind, was absolut normal ist, ja, versuchen wir trotzdem unsere Werte immer noch zu behalten und leben sie auch. Und das ist so eins der, würde ich sagen, der größten Plusfaktoren,
okay,
die wir haben.
Interessant.
Fantastisch. Lobhudelei zu Ende, würde ich sagen.
Ja, das hat sich angeboten.
Dennis, hast du gut verkauft. Ja. Wir hätten es dir fast abgenommen.
Ja, ich mir selbst fast auch. Ja.
Letzte Frage. Wie wichtig ist der Preis?
Der Preis?
Ja.
Ach, das ist so eine Frage, Mensch, Jan. Ich komme eher über das Thema Value Proposition.
What?
Okay. Nein, der Preis ist, glaube ich, am Ende des Tages nicht entscheidend. Auch wenn er eine gewisse Entscheidungsrolle mit sich bringt natürlich. Ja, du darfst, glaube ich, nicht 50% zu teuer sein, du darfst aber auch nicht 50% zu günstig sein. Ich glaube aber, Sinn und Zweck unseres Doings muss sein, nicht den Preis zu droppen, sondern tatsächlich mit dem Kunden eine Beziehung zu finden, in der er uns sagt, zu welchen Konditionen könnten wir den Auftrag kriegen. Das ist so die entscheidendste Frage, die es gibt bei uns. Zu welchen Konditionen kriegen wir den Auftrag? Und dann ist es unsere Entscheidung, ob wir das aus unternehmerischer Sicht mitmachen oder nicht mitmachen. Und deswegen glaube ich bis heute, dass Preis die letzte Diskussion ist, die wir führen sollten, weil irgendwo in der Range liegen alle plus minus immer im gleichen Sektor. Okay, und zum Schluss sage ich immer noch, der Mensch kauft vom Mensch. Und wichtig ist, finde raus, zu welchen Konditionen, und dann entscheide, machst du es oder machst du es nicht. Hm.
Ich wollte dir eigentlich noch die Frage stellen, wie viel ist dein Outfit wert? Das lasse ich jetzt mal, weg.
Nee, du hast ja absolut, absolut recht. Ja.
Wir kommen zum Ende. Wir könnten uns wirklich noch, ich glaube, stundenlang mit Dennis unterhalten.
Ja, absolut.
Total spannend. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen von dir, was man braucht, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Wir hoffen. Was sagt man? Was sagt man da? Was ist quasi das Weidmannsheil des Vertriebs? Sagt man da gute Verkäufe weiterhin?
Oder? Ich hatte mal einen Chef, der kam zu mir und hat mich jeden Tag gefragt, heute schon was verkauft? Gesagt, ja.
Hey Thomas, bist du auch zufrieden?
Dann sag ich bin sehr zufrieden.
Wir steigen aus,
oder? Paar sehr gute Impulse, glaube ich, bekommen, die man jeder in seinem Leben, in seinem Job irgendwie anwenden kann. Hat mir echt Spaß gemacht, dass Dennis da war. Ich glaube, wir steigen aus. Hoffen, dass wir auch wieder einsteigen.
Genau. Schaltet wieder rein, wenn es heißt
Schindler, Dead Elevated Quickly. Macht's gut.
Ciao. Vielen Dank. Ciao zusammen.
Tschüssi.
Ciao.
Fünfte Etage, wir haben es geschafft.
Yes, ja. Yes.
Ich hätte noch 2 Stunden weiterreden können. Ich wusste gar nicht, dass du auch so vertriebsaffin bist.
Sales is a never ending story.
Und dass dein Job auch total salesgetrieben ist.
Das stimmt. Also ich hab's immer so auf dem Schirm gehabt, aber ich fand es interessant, wie Dennis nochmal so herausgestellt hat, dass es jeden Tag jedem von uns passiert, dass man irgendwie sich selbst ein Produkt, ein Thema verkauft. Fand ich echt cool.
Ja, und ihr habt so gelacht, aber... Vertrieb hat ja wirklich was mit Philosophie zu tun. Ne? Du musst Menschen kennen, du musst wissen, wie die ticken, du musst die großen Fragen beantworten.
Zum Beispiel, ob er schon mal eine Leisten-OP hatte?
Und was mit dem Herzkatheter ist und wie hoch kann ich eigentlich fahren, um tief zu fallen? Und also Dinge, die man einfach wissen muss. Und vor allen Dingen, glaube ich, musst du dich eben wirklich mit dem anderen, mit dem Gegenüber beschäftigen.
Ja, ja. Also das ist glaube ich, so das Thema. Er hat es gerade gut gesagt, ein Mensch kauft von einem Mensch, das fand ich, das fällt mir bei mir auch auf. Also macht man es gut, macht man es schlecht, woran liegt es und so. Es ist, glaube ich, sehr schwer, wie hat er ja auch gesagt, dazu pauschalisieren, aber er ist 11 Jahre dabei. Also ich glaube, wir haben die Palette gehört, was er alles in seinem Leben vertrieben und verkauft hat. Also war echt sehr interessant, mit so einem Vollblutverkäufer mal zu sprechen.
Ja, absolut. Und ich glaube, was wir auch noch von Dennis lernen können, das ist eben auch ein bisschen mehr noch auf unsere Gäste einzugehen. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, wir drängeln uns so ein bisschen in den Vordergrund. Weißt du, mit deinen Spielchen immer? Also ja, mit dem, was war das, mit dem Herzkatheter und so.
Das kann sein. Ich glaube, was wir von ihm lernen können, ist so auch so ein bisschen auf
Aussehen.
Unsere Optik.
Optik. Ey, wirklich, wirklich Optik, ganz ehrlich.
Zum Glück hat er unsere Optik heute nicht bewertet.
Zum Glück sehen nicht so viele Leute, wie wir hier rumhängen. Aber man muss wirklich sagen, Dennis, ey, astrein, was schätzt du sein Outfit? Wie viel?
Über Preis redet man nicht.
Alles klar.
Habe ich gelernt.
Okay, bye bye.
Macht's gut.
Ciao, ciao. Ciao.